heißt das Thema der Predigt, die wir gleich hören werden. Und dazu lese ich eine Begebenheit aus dem Alten Testament, eine ganz und gar erstaunliche Begebenheit. Es ist die Geschichte der drei Männer im Feuerofen, die Geschichte der drei Freunde Daniels, die in den glühenden Ofen geworfen wurden und was dann mit ihnen geschah. Wenn Sie es schon wissen, freuen Sie sich drauf, die Geschichte nochmal zu hören. Wenn Sie es noch nicht wissen, seien Sie gespannt. Es ist eine ganz und gar außergewöhnliche Geschichte. Das steht in Daniel 3. Ich lese von Vers 1 an. König Nebukadnezar ließ ein goldenes Standbild anfertigen, 30 Meter hoch und 3 Meter breit, und ließ es in der Ebene Dura in der Provinz Babylon aufstellen. Dann berief er sämtliche hohen Beamten seines Reiches zu einer Versammlung ein, die Provinzstatthalter, Militärbefehlshaber und Unterstatthalter, die Ratgeber, Schatzmeister, Richter, Polizeigewaltigen und alle hohen Beamten der Provinzen. Sie sollten an der Einweihung des Standbildes teilnehmen, das er errichtet hatte. Sie alle kamen zu der Einweihung und stellten sich vor dem Standbild auf. Ein Herold rief mit lauter Stimme: Ihr Leute aus allen Nationen, Völkern und Sprachen, hört diesen Befehl. Wenn ihr den Klang der Hörner, Flöten und Pfeifen, der Harfen, Lauten, Dudelsäcke und aller anderen Instrumente hört, müsst ihr euch niederwerfen und das goldene Standbild anbeten, das König Nebukadnezar aufrichten ließ. Wer es nicht tut, wird auf der Stelle in den glühenden Ofen geworfen. Als nun die Instrumente ertönten, die Hörner, Flöten und Pfeifen, die Harfen, Lauten, Dudelsäcke und alle anderen, warfen sich die Leute aus allen Völkern, Nationen und Sprachen nieder und beteten das goldene Standbild an. Einige Babylonier aber ergriffen die Gelegenheit, die Juden anzuzeigen. Sie sagten zu Nebukadnezar: Der König möge ewig leben. Du, König, du hast doch den Befehl erlassen, jeder, der den Klang der Hörner, Flöten und Pfeifen, der Harfen, Lauten, Dudelsäcke und aller anderen Instrumente hört, soll sich niederwerfen und das goldene Standbild anbeten. Wer es nicht tut, so hast du gesagt, soll auf der Stelle in den glühenden Ofen geworfen werden. Da sind aber einige Juden, denen du die Verwaltung über die Provinz Babylon anvertraut hast, Schadrach, Meschach und Abednego. Diese Männer haben deinen Befehl missachtet. Sie erweisen deinem Gott keine Ehre und beten das goldene Standbild, das du hast errichten lassen, nicht an. Nebukadnezar tobte vor Wut und befahl, Schadrach, Meschach und Abednego zu holen. Sie wurden ihm vorgeführt. Und er fuhr sie an: Stimmt das, was ich da über euch gehört habe? Ihr wollt meinem Gott nicht die Ehre geben und sein goldenes Standbild nicht anbeten. Wir werden ja sehen. Wenn jetzt noch einmal die Hörner, Flöten und Pfeifen, die Harfen, Lauten, Dudelsäcke und alle anderen Instrumente ertönen und ihr euch augenblicklich niederwerft und das Standbild anbetet, das ich habe machen lassen, dann soll die Sache erledigt sein. Wenn ihr es aber nicht tut, werdet ihr sofort in den glühenden Ofen geworfen. Und welcher Gott sollte euch dann noch vor mir schützen? Schadrach, Meschach und Abednego erwiderten dem König: Wir haben es nicht nötig, dem König darauf zu antworten. Unser Gott, dem wir gehorchen, kann uns zwar aus dem glühenden Ofen und aus deiner Gewalt retten, aber auch wenn er das nicht tut, deinen Gott werden wir niemals verehren und das goldene Standbild, das du hast errichten lassen, werden wir niemals anbeten. Da geriet Nebukadnezar noch mehr in Wut und sein Gesicht verzerrte sich vor Zorn über Schadrach, Meschach und Abednego. Er ließ den Ofen 7-mal so stark heizen wie sonst. Dann befahl er seinen kräftigsten Kriegsleuten, die drei zu fesseln und in den glühenden Ofen zu werfen. Der Befehl wurde auf der Stelle ausgeführt und man warf sie mit allen ihren Kleidern, mit Hosen, Mänteln und Mützen in den glühenden Ofen. Weil der Ofen auf Befehl des Königs so stark geheizt worden war, wurden die Männer die die drei hinaufbrachten, von den herausschlagenden Flammen getötet. Schadrach, Meschach und Abednego fielen gefesselt mitten in die Glut. Da erschrak König Nebukadnezar. Er sprang auf und fragte seine Minister, haben wir nicht drei Männer gefesselt ins Feuer geworfen? So ist es, König, erwiderten sie. Aber ich sehe doch vier im Feuer umhergehen, rief der König. Vier, und sie sind frei von Fesseln, und die Flammen können ihnen nichts anhaben. Und der vierte sieht aus wie ein Engel. Nebukadnezar trat an die Tür des glühenden Ofens und rief, Schadrach, Meschach, Abednego, ihr Diener des höchsten Gottes, kommt heraus. Da kamen die drei aus dem Ofen. Die Provinzstatthalter, die Militärbefehlshaber, die Unterstatthalter und die Ratgeber des Königs liefen herbei und überzeugten sich davon, dass die Flammen ihnen nicht den geringsten Schaden zugefügt hatten. Das Haar auf ihrem Kopf war nicht versengt, ihre Kleidung war unversehrt, nicht einmal Brandgeruch war an ihnen wahrzunehmen. Da rief Nebukadnezar, gepriesen sei der Gott Schadrachs, Meschachs und Abednegos. Er hat seinen Engel gesandt, um diese Männer zu retten, die ihm gehorcht und auf ihn vertraut haben. Sie haben sich meinem Befehl widersetzt und ihr Leben gewagt, weil sie keinen anderen Gott verehren und anbeten wollten, außer dem ihren. Darum erlasse ich den Befehl an alle Völker, an die Menschen aus allen Nationen und Sprachen in meinem Reich. Wer den Gott Schadrachs, Meschachs und Abednegos schmäht, wird in Stücke gehauen und sein Haus wird in einen Schutthaufen verwandelt. Denn es gibt keinen anderen Gott, der aus solch einer Lage retten kann. Und der König sorgte dafür, dass Schadrach, Meschach und Abednego eine noch höhere Stellung in der Provinz Babylon erhielten.
Kürzlich schaute ich im Internet, kann man ja verschiedene Sendungen vom Fernsehen nachschauen, und da habe ich den Ziehstichsclub mir angesehen, der am 16. August ausgestrahlt wurde zum Thema Faszination, Buddhismus, Bereicherung oder Gefahr für die Christen. Von den 6 Diskussionsteilnehmern, die praktisch aus dem christlichen Umfeld kommen, waren 5 voll und ganz vom Buddhismus und im Besonderen vom Dalai Lama fasziniert. Nur einer, ein evangelischer reformierter Pfarrer, Bruno Waldvogel, äußerte sich kritisch und er hatte einen sehr, sehr schwierigen Stand, seine Meinung darzulegen. Ganz stark wurde betont, wie wichtig es sei, tolerant zu sein. Man dürfe auf keinen Fall missionieren, und Mission ist, kommt heute einem Schimpfwort gleich. Mission ist schlicht verpönt, das darf man gar nicht gebrauchen, als das Waldvogel brauchte, dass sie ja auch in ihrer Art missionieren, dann ging's los. Nein, das ist nicht Mission und das ist nicht dasselbe und so weiter. Also, man darf auf keinen Fall missionieren und jeder soll zuerst einmal in seinem Glauben bleiben. Kein Glaube dürfe sich über den anderen stellen. Vielmehr soll man das Verbindende und das gegenseitig Bereichernde suchen. Und der Buddhismus würde für diese Offenheit vorbildlich dastehen. Als überzeugte Christen, wie zu jedem Fall geht es mir so, wird mir das ein bisschen mulmig, wenn ich so diese Atmosphäre mitbekomme. Als überzeugte Christen können wir da gar nicht mithalten. Was wir heute auch schon gehört haben, wenn Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Das könnten ja auch andere noch toll finden. Aber was dann Jesus nachher noch sagt, zum Vater kommt man nur durch mich. Dass er die Wahrheit, der Weg und das Leben ist, mit dem kann man noch leben, aber dass man nur durch ihn zum Vater kommt. Das ist der Anstoß, seit es das Christentum gibt, überhaupt, seit Gott sich in dieser Welt offenbart hat. Da lässt uns Jesus leider nicht viel Spielraum, auch wenn wir das möchten. Ich möchte auch gern viel mehr Spielraum, kann ich ganz offen sagen. Ich würde auch gern da sitzen können und sagen, ja, wir kommen ja alle in den Himmel. Jeder auf seinen Weg, es führen viele Wege dorthin. Gut, dann wäre ich vielleicht nicht Pastor geworden, weil wenn eh alle in den Himmel kommen, was soll ich dann noch predigen? Kann ich sagen, komm, leben wir, und dann sind wir eh alle im Himmel. Leider gibt es viele Theologen, die diese Aussage von Jesus sofort abschwächen. Und wenn ihr meint, dass wir mit einem hochkarätigen Theologen unserer Zeit so am Tisch sitzen können und sagen, du, aber in der Bibel sagt der Jesus, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, und niemand kommt zum Vater außer durch mich. Das steht doch in der Bibel. Und sagt er, ja, klar steht das in der Bibel. Das ist die Theologie von Johannes. Das hat Johannes so gesehen. Das ist der Jesus von Johannes. So wird heute argumentiert. Und so wird in unserem christlichen Abendland, wird die ganze Gelehrtenschaft, der große Teil der Gelehrtenschaft, der christlichen Lehre, die die Kirchen vertreten, wird uns ins Gesicht sagen, das kann man nicht so ernst nehmen, nicht so wörtlich. Und wer das wörtlich nimmt, der ist unwissend. Der hat keine Ahnung von Theologie, keine Ahnung von Theologiegeschichte, keine Ahnung von Exegese. Null Ahnung. Und schon stehen wir wieder da mit kurzen Hosen. Hatten wir doch gedacht, man könnte sich auf die Bibel berufen. Nicht einmal das zieht mehr. Ich werde den Eindruck nicht los, was ich in jener Zeit im Babylonischen Reich mit diesen drei Männern abgespielt hatte, für uns heute bedeutungsvoll ist und besonders aktuell. Es ist wichtig, dass wir lernen, standhaft zu sein und dass wir realisieren, dass Standhaftigkeit vermutlich eines der großen Themen von uns sein wird in den nächsten Jahren. Standhaft zu bleiben. Bei denen ist es ja noch gut ausgegangen. Bei denen drei. Das ist super, oder? In den Ofen und kommen wieder raus. Aber nicht bei allen ist das so gut gelaufen, die standhaft blieben. Zuerst betrachten wir, wie die Herausforderung aussieht und dann, wie wir standhaft bleiben können, was uns helfen könnte. Der erste Punkt ist der tolerante Zwang. Schadrach, Meschach und Abednego wurden nicht aufgefordert, ihren Gott zu verlassen. Sie sollten sich einfach vor dieser riesigen goldenen Statue niederwerfen und sie als Gott anerkennen und verehren. Das war das Einzige. Dieser Vorgang wiederholte sich schon hundert und unzählige Male in der Menschheitsgeschichte. Dass Christen aufgefordert wurden, sich vor einer Gottheit niederzuwerfen. Manchmal musste auch Gott der Schöpfung verleugnet werden und ein anderer Gott anerkannt werden. Weil Gott der Schöpfer den Anspruch stellt, der einzig wahre Gott zu sein, versucht man, die Gläubigen dazu zu zwingen, ihn zu verleugnen. Aber der Anspruch Gottes ist eindeutig und unmissverständlich. In den 10 Geboten heißt es, du sollst keine anderen Götter neben dir haben. Du sollst dir kein Gottesbild anfertigen. Mach dir überhaupt kein Abbild von irgendetwas im Himmel und auf Erden oder im Meer. Also das heißt nicht, dass wir keine Bilder malen mehr dürfen, aber kein Bild von Gott. Also nicht Gott darstellen als ein Fisch, oder als ein Stier, oder irgendetwas, was auf der Welt ist. Wir sollen nichts Vergleichbares zeichnen, auch keinen Menschen. Und dann sagt er ganz klar, was habe ich da? Irgendwie, du schaffst. Wirf dich nicht vor fremden Göttern nieder und diene ihnen nicht, denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein leidenschaftlich liebender Gott und erwarte auch von dir ungeteilte Liebe. Wenn sich jemand von mir abwendet, den bestrafe ich dafür. Das ist absolut unmissverständlich. Gott fordert von uns die absolute Aufmerksamkeit und Hinwendung zu ihm und er duldet es nicht, dass wir irgendwelche andere Götter verehren. Dieser absolute Anspruch Gottes läuft dem Menschen zuwider, der selbst wie Gott sein möchte. Wir wollen doch selber bestimmen, wie wir in den Himmel kommen. Wir wollen uns das doch nicht von irgendjemandem vorschreiben lassen. Das Römische Reich war voll von Gottheiten. Die Menschen verehrten viele verschiedene Götter. Und auch der römische Kaiser wurde als Gott verehrt. Man konnte im Römischen Reich den Gott verehren, den man wollte, aber zusätzlich auch noch den Kaiser. Auch ihm musste man Opfer bringen. Der Glaube der Christen, dass Jesus der einzige wahre Gott ist, provozierte die Menschen, auch der damaligen Welt. Plinius, wir haben schon letztes Mal etwas von ihm angesehen, ein römischer Statthalter, der dem Kaiser schrieb, sagt Folgendes über Verhöre von Christen. Ich habe sie gefragt, ob sie Christen seien. Die Geständigen fragte ich unter Androhung der Todesstrafe ein zweites Mal und ein drittes Mal. Diejenigen, die hartnäckig darauf beharrten, ließ ich zur Hinrichtung abführen. Und es kommt eine ganz, ganz verblüffende Aussage, die er macht. Denn darüber bestand für mich kein Zweifel, was es auch sein mochte, dass sie zu gestehen hatten. Sie hatten zwar nicht zu gestehen, aber was es auch sein mochte, ihr Starrsinn und ihre trotzige Verstocktheit verdienten auf jeden Fall Bestrafung. Einfach nur, dass sie sich erdreisten, an etwas eindeutig festzuhalten, war für ihn genug Grund, sie zu töten, weil sie das Toleranzgesetz der damaligen Zeit verletzten. So einfach war das. Er hatte keinen Anklagepunkt gegen sie. Das Festhalten an Jesus passte nicht in die religiös tolerante Welt des Römischen Reiches. Der religiöse Frieden wurde dadurch gestört. Wenn jemand behauptet, dass Jesus der einzige wahre Gott ist und nur durch den Glauben an ihn Menschen gerettet werden, dann sagt natürlich auch, und das ist uns auch nicht sympathisch, dass die anderen Glauben und Religionen, mögen sie noch so ernsthaft praktiziert werden, falsch liegen. Ist so. Wenn ich eine positive Aussage mache, wenn ich zum Beispiel sage, ich bin der intelligenteste Mensch auf der Welt, was heißt das für euch alle? Ihr seid alle weniger intelligent als ich. Ich muss nicht sagen, ihr seid weniger intelligent. Das heißt, ich kann eine positive Aussage machen und bei denen, die das hören, kann das ganz, ganz schräg kommen. Das kann sehr beleidigend und verletzend auf Menschen wirken. Und das bekommen wir zu spüren. Deshalb sagen uns die Menschen, ja, ihr Christen, ihr seid ja arrogant. Und wir wehren uns, sagen, nein, wir sind nicht arrogant. Wir glauben einfach an Jesus. Und dass er der Weg zum Heil ist, und sagen sie, ja, aber dann spricht ihr uns das Heil ab, wenn wir nicht an Jesus glauben. Versteht ihr das? Das ist das Problem. Wir können uns noch so positiv äußern. Aber für der es hört, der ernsthaft einem Glauben nachlebt, kann das sehr verletzend und beleidigend entgegenkommen. Und deshalb gibt es auch für Christen oft wenig schmeichelhafte Bezeichnungen. So schreibt Tacitus, ein römischer Schriftsteller, Geschichtsschreiber, der über die Brandstiftung Roms spricht, und Rom geht man ja davon aus, dass das der Nero angezündet hat und dann den Christen die Schuld in die Schuhe geschoben hat. Nero wollte ja das Rom neu aufbauen und da brauchte er einfach eine Plattform dafür, also hat er Rom anzünden lassen, hat dann irgendjemand muss ja schuld sein, dann waren es die Christen. Jetzt hören wir mal, was hier dieser Tacitus schreibt. Und so wurden zuerst die Personen verhaftet, die sich als Christen bekannten. Dann aufgrund von deren Aussagen Ein weiterer großer Personenkreis, und sie wurden nicht nur des Verbrechens der Brandstiftung Roms, sondern auch, und das ist jetzt nun wirklich der Hammer, des Hasses gegen das Menschengeschlecht für schuldig befunden. Und mit den Todgeweihten trieb man noch seinen Spott, man hüllte sie in Tierhäute und so weiter, das wollte ich euch dann ersparen, was da noch erzählt wird. Das ist eine ganz schreckliche Anklage, die uns wieder zutiefst trifft, dass wir das Menschengeschlecht hassen. Wir sollen sie hassen. In ihren Augen sieht das so aus. Wir sind natürlich überzeugt, dass wir sie nicht hassen. Wir sind überzeugt, dass wir aus Liebe handeln, wenn wir Menschen von Jesus erzählen. Wir sind überzeugt, dass Gott der Schöpfer ein liebender Gott ist. Und jetzt werden wir als die Boten der Liebe bezeichnet, als die, die die Menschen hassen. Das ist schon ziemlich krass. In ihren Augen sieht das so aus. Und ich denke, wir müssen als Christen immer versuchen, auch die andere Sicht zu verstehen. In ihren Augen sieht das so aus. Der Anspruch von Jesus ist eindeutig. Neben ihm hat nichts Platz und das provoziert und allenfalls verletzt Menschen sehr tief. In der Apostelgeschichte sehen wir das ja auch. Als Jünger den Glauben erklärten, heißt es, bei diesen Worten packte die Zuhörer ein unbändiger Zorn und sie hätten die Apostel am liebsten auf der Stelle getötet. Ich habe nicht einfach gesagt, ja wunderbar, ihr habt die Botschaft der Liebe, auf euch haben wir gerade gewartet. Nein, sie wollten sie töten. Es war eine Provokation und sie fühlten sich so verletzt, dass sie sie am liebsten töteten. Mit der Todesdrohung wurden die Christen von Plinius zur Toleranz gezwungen. Wenn die Christen zum Widerruf ihres Glaubens an den einzig wahren Gott gedrängt wurden, mussten sie ein öffentliches Toleranzbekenntnis ablegen. Das finde ich auch sehr interessant. Er sagt nämlich, der Plinius, sie riefen meinem Beispiel folgend die Götter an und opferten deiner Statue, die ich mit den Götterbildern zusammen zu diesem Zweck hatte herbeibringen lassen. Weihrauch und Wein. Also was hat der Plinius gemacht? Er hat die Götter des damaligen Römischen Reich genommen, hat sie aufgestellt, vermutlich in der Mitte etwas populär, die Statue des Kaisers, und dann hat er die Christen, die widerrufen hat, dazu gezwungen, ihr Toleranzbekenntnis gegenüber der damaligen Götterwelt abzulegen. Sie mussten sich niederwerfen und vor diesem Hain der Götter opfern. Das ist ein Toleranzbekenntnis. Und wenn die Christen gesagt hätten, ja, Jesus ist ja einer der Götter, dann hätte der Plinius vermutlich gesagt, okay, lasst uns eine Statue machen für Jesus, dann stellen wir den auch noch in diese Götterreihe hinein und dann könnt ihr opfern und dann habt ihr auch noch euren Jesus dabei. Sie mussten das Gelübde der Toleranz ablegen. Der Zwang zur Toleranz nimmt, und so scheint es mir wenigstens, stetig zu. Wer den Anspruch von Jesus ernst nimmt und dazu steht, der verletzt das Toleranzverständnis unserer Gesellschaft. Denn tolerant ist der, der die Überzeugung teilt, dass jeder etwas Wahres in seinem Glauben hat und dass niemand die vollkommene Wahrheit beanspruchen kann. Der ist tolerant. Das müssen wir als Christen lernen zu akzeptieren. Das ist die Definition der Toleranz, auch wenn wir immer sagen, das ist nicht tolerant. Aber das ist das Toleranzverständnis unserer Zeit. Dass ich Recht habe und der andere hat auch Recht. Und er hat sogar Recht, wenn er das Gegenteil sagt. Wir haben alle Recht. Und dass es überall Wahrheit gibt, würde ich ja gar nicht abstreiten. Tertullian, einer, der den Glauben im ersten Jahrhundert verteidigte, sagte etwas ganz Interessantes. Alle Mittel... Jetzt habe ich einmal zu viel. alle Mittel gegen die Wahrheit sind auf der Wahrheit selbst aufgebaut. Alle Mittel gegen die Wahrheit sind auf der Wahrheit selbst aufgebaut. Also auch ihr Lehren, falsche Religion, alle haben Wahrheit, die man erkennen kann. Aber alle Wahrheit nützt nichts, wenn es nicht die vollkommene Wahrheit ist. Aber Jesus ist die absolute Wahrheit, die Wahrheit in Person. Es wird aber von uns erwartet, dass wir vor dem Gott niederfallen, der in allen Religionen derselbe sein soll. Alle Religionen würden im Grunde auf den einen Gott verehren, wohl mit verschiedenen Ritualen und unter verschiedenen Namen, aber es geht immer um derselbe Gott, um denselben Gott. Und man will von uns, dass wir uns niederwerfen und diesen einen Gott der Toleranz verehren und ihm Opfer bringen. Das will man von uns. Das ist der tolerante Zwang. Wer dem nicht zustimmt, verletzt die Toleranz und stört den religiösen Frieden. Ein ganz schlimmes Vergehen. Und je länger, je mehr verliert man gegenüber solchen Menschen den Respekt, den sie verdienen, es nicht von der Toleranz zu profitieren. Wer nicht tolerant ist, soll auch von der Toleranz nichts haben. Solange wir sagen, dass Jesus für uns außerordentlich bedeutungsvoll ist, dass wir ihn von Herzen lieben und ihm gerne folgen, wir aber auch sehen, dass jeder andere Glaube zum Ziel führen kann, werden wir respektiert und geschätzt. Und jeder sagt, es ist super, dass du Christ bist. Ich finde das ein cooler Glaube im Falle. Aber von dem Moment an, wo wir auch sagen, dass wir nur durch Jesus wirklich erlöst werden, ändert das. Aber es heißt halt so, ich kann es nicht ändern. Bei niemand anderem ist Rettung zu finden. Unter dem ganzen Himmel ist uns Menschen kein anderer Name gegeben, durch den wir gerettet werden können. Stehen wir zu dieser Wahrheit, wird uns nicht viel Sympathie entgegenkommen. Und um den religiösen Frieden zu erhalten, wird es bestimmt auch in unserem Land wieder einmal ein Antidiskriminierungsgesetz geben, das verbietet, dass irgendjemand eine andere Religion, einen anderen Glauben diffamiert. Und wenn ich dann am Sonntag hier stehe und erzähle, dass Jesus der einzige Weg ist und ich das zutiefst glaube, dass man nur durch ihn zum Vater kommt, dann wird man mich verzeihen können, weil ich mich strafbar mache. Weil ich das Antidiskriminierungsgesetz der Religion ich verstoße gegen dieses Gesetz. Das war doch genau das Konzept hier bei diesen drei Männern. Sie verletzten das religiöse Gesetz. Wir machen uns strafbar. Sogar ist das möglich, in einem christlichen Land diesbezüglich strafbar zu sein, wenn ja in den führenden Kirchen die Theologen sagen, man muss das nicht so ernst nehmen mit Jesus. Dann sind die sogar in einem christlichen Land eben die Extremen, die Ungebildeten, die Einfachdenkenden, die Fundamentalisten und was man dann für schöne Namen für uns erfindet. Zweitens, der liebende Widerstand, der Teufel versucht es auch bei Jesus. Jesus sollte sich vor ihm niederwerfen und dafür bot er ihm alle Reiche der Welt an. Das alles will ich dir geben, wenn du dich vor mir niederwirfst und mich anbetest, sagt ihm der Teufel. Eigentlich eine einfache Sache. Jesus hätte niederknien können und später sagen, das hätte er nur getan, weil er so schwach gewesen sei. Aber im Herzen hätte er es nicht so gemeint. Wer würde das nicht verstehen? Doch Jesus hat ihm widerstanden. Weg mit dir, Satan. Denn es heißt in der Schrift, den Herrn, deinen Gott, sollst du anbeten, ihn allein sollst du dienen. Wenn wir den Gott der Toleranz anbeten, dann geht es auch uns gut, die Welt liegt uns zu Füßen. Aber Gott erwartet von uns, dass wir standhaft bleiben. Das ist eine große Herausforderung in unserem Glauben. In der Zeit großer Anfechtungen heißt es in der Offenbarung, hier ist die ganze Standhaftigkeit derer gefordert, die zu Gottes heiligen Volk gehören. Das heißt nicht, ja, ich verstehe, ihr werdet dann fallen und dann steht ihr wieder auf. Es ist die ganze Standhaftigkeit gefordert. Die unbeirrbare Treue derer, die seine Gebote befolgen und auf Jesus vertrauen. Es ist ein Schwimmen gegen den Strom. Das machen wir nicht gern. Das kostet viel Kraft, ist unangenehm. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal gegen den Strom geschwommen seid. Ich schwimme viel. Aber gegen den Strom zu schwimmen, das ist wirklich anstrengend. Lieber ist es so, die Aare herunterzuschwimmen, als die Aare hinaufzuschwimmen. Es gibt ein Lied, das ich früher im Jugendlager mit den Kindern viel gesungen habe. Und ich habe mal gedacht, ob ich es euch jetzt singen soll. Aber ich habe gesagt, nein, ich verschone es euch. Aber ich sage euch, wie das Lied heißt, und einige kennen das. Sei ein lebendiger Fisch. Schwimme doch gegen den Strom. Auf und wag es frisch. Freude und Sieg ist dein Lohn. Und dann heißt die erste Strophe, nur die toten Fische schwimmen immer mit dem Strom. Lassen sich mit allen anderen treiben, haben weder Kraft noch Mut, was anderes zu tun, wollen in der großen Masse bleiben. Habe doch den Mut, auch einmal anders zu sein, als die meisten Leute um dich her. Oh. Ach gut, das machst du ja. Entschuldigung, danke. Ich habe da einen guten. Habe auch den Mut, auch einmal anders zu sein, als die meisten Leute um dich her. Wenn sie dich auch alle als nicht ganz normal verschreien, frage du nur, was will denn der Herr? Als ich mich wieder an dieses Lied erinnerte, habe ich gedacht, Leute, wir müssen vielleicht auch bei unseren Liedertexten auch mal wieder überlegen, ob wir auch noch Widerstandslieder singen. Nicht nur, Jesus liebt mich. Das finde ich alles super, ich singe die alle gern mit, aber ich habe kaum wieder gedacht, müssen wir nicht auch wieder lernen, wirklich Widerstandslieder zu singen? Sei ein lebendiger Fisch, schwimme gegen den Strom. Damit uns bewusst bleibt, dass wir wirklich in einer Herausforderung stehen. Dem Strom entgegenschwimmen. Das kann sogar uns das Leben kosten. Jedenfalls haben das schon viele Christen so erleben müssen. In der Offenbarung heißt es, wenn jemand für die Gefangenschaft bestimmt ist, wird er in Gefangenschaft geraten. Und wenn jemand durch das Schwert umkommen soll, wird er auch durch das Schwert umkommen. Hier ist die ganze Standhaftigkeit und Treue derer gefordert, die zu Gottes heiligen Volk gehören. Auch hier wieder. Es geht also nicht jedem wie diesen drei Männern, dass sie dann wieder aus dem Feuerofen kommen, sondern man wird sterben. Glaube kann heißen, dass das mich das Leben hier kostet. Ich weiß, das ist unangenehm. Das macht uns Angst, macht auch mir Angst. Ich sitze nicht da und sage, ja, wunderbar. Irgendwann kann ich da mal irgendwie auf irgendeine komische Weise sterben. Irgendjemand wird mir dann irgendwie mal den Hals umdrehen. Nein, das macht uns natürlich gewisserweise Angst. Niemand lebt gern als Verachteter und niemand wird gern an den Pranger gestellt oder ermordet. Wir fragen uns vielleicht, ob wir das schaffen würden, ob wir die Kraft dazu hätten, ob wir wirklich standhaft sein würden. Ich glaube schon. Es gibt nämlich ganz interessante Erfahrungen, die Christen machen. Paulus schreibt übrigens auch darüber. Er schreibt, sie hatten viel zu leiden und haben es nicht nur standhaft ertragen, vielmehr wurde ihre Freude im Glauben nur umso stärker und führte trotz ihrer großen Armut zu einer erstaunlichen Hilfsbereitschaft. Ganz interessant. Würde ich denken, nee, das schaffen wir nie. Aber wir können immer mit der Wirklichkeit Gottes rechnen, auch in solchen Zeiten. Und das bewirkt ganz Besonderes. Trotzdem beschäftigt uns die Frage, ob wir bestehen könnten Und die Frage, können wir uns heute überhaupt auf eine solche Situation vorbereiten? Ich denke schon, dass wir das können. Es ist wie mit allem im Leben. Man beginnt mit den einfachen Dingen und lernt immer mehr dazu. Man sitzt ja schließlich auch nicht einfach in ein Auto und beginnt zu fahren. Das schaffen die wenigsten, einfach zu fahren. Meistens wird das Auto nicht mal rollen, und wenn es rollt, dann rollt es vermutlich irgendwo hin, wo es nicht rollen sollte. Vermutlich wird der Motor immer gleich abstehen. Das heißt, man muss das lernen, und man lernt das so, dass man das am Schluss aus dem FF kann. Man merkt nicht einmal mehr, wenn man den Schalthebel zieht, man macht das einfach. Man spürt das dem Auto ab, wenn man in den nächsten Gang schalten muss. Man muss nicht mehr auf den Tacho gucken und sagen, bei 30 musst du in den dritten Gang oder in den zweiten oder je nachdem, was für ein Auto man hat. Man weiß es einfach. Man hat das Feeling. Man ist wie verwachsen mit dem Auto. Und so geht das auch im Glauben. Wenn man im Glauben wächst und reifer wird, dann sind Dinge, die wir denken, das schaffen wir nie, Dinge, die wir vielleicht leichter schaffen, als wir das anfangs denken. So ist es eben auch im Glauben. Und ich möchte euch auf zwei Punkte noch hinweisen, die in dieser Beziehung von Standhaftigkeit besonders hilfreich sind oder wichtig. Paulus gibt nämlich einen Ratschlag. Er spricht zu Christen, die vor solchen Herausforderungen stehen und damit rechnen müssen, dass ihr Leben nicht einfach so vor sich hin lebt, sondern dass das sehr massiv attackiert werden könnte. Und er sagt ihnen Folgendes: Eines ist sicher, Geschwister, es geht immer schneller dem Ende zu. Deshalb darf es in der Zeit, die uns noch bleibt, beim Verheirateten nicht die Ehe sein, die sein Leben bestimmt. Beim Traurigen darf es nicht die Traurigkeit sein. Und beim Fröhlichen nicht die Fröhlichkeit, die sein Leben bestimmt. Wer etwas kauft, soll damit so umgehen, als würde es ihm nicht gehören. Und wer von den Dingen dieser Welt Gebrauch macht, darf sich nicht von ihnen gefangen nehmen lassen. Denn die Welt in ihrer jetzigen Gestalt ist dem Untergang geweiht. Paulus fordert uns heraus, unsere Herzen nicht an Vergängliches zu hängen. Das sind für uns, die wir in einer materialistischen Gesellschaft leben, ganz große Herausforderungen, aber auch ein sehr, sehr wichtiges Übungsfeld. Wenn wir lernen, unsere Herzen nicht an Materielles zu hängen, sondern den Blick für das Wichtige frei zu halten, werden wir, wenn wir herausgefordert werden, leichter loslassen. Denn uns wird dann sofort klar sein, dass wir eigentlich das, auf was es ankommt im Leben, nie verlieren werden. Das können wir heute üben. Hängt davon ab, wie wir zu unserem Eigentum stehen, ob unser Herz dran hängt, dass ich dann sage, nein, ich will jetzt nicht sterben, jetzt will ich mein Haus noch auskosten, jetzt will ich das noch ein bisschen genießen, das habe ich erst seit 10 Jahren, ich möchte aber noch länger drin sein. Und ich sage, nee, das war schön, die 10 Jahre in dem Haus, wo ich lebte, aber auf mich wartet etwas viel Größeres und für das will ich nicht hierbleiben, was mir diese Welt noch bietet. Und ein zweites, es geht in die ähnliche Richtung, wir wissen, was ich verlieren kann. Das ist eine zweite wichtige Übung, dass ich mir immer bewusst bleibe, was ich durch das Sterben und Auferstehen von Jesus bekommen habe. Wenn ich mich von Jesus trenne, ist das die größte Sünde, die ich je tun kann. Die Bibel verwendet für die Beziehung von Gott zu uns Menschen oft das Bild der Ehe. Wenn ich Jesus verleugne, so begehe ich Ehebruch, geistlichen Ehebruch. Und das hat Folgen. Jesus sagte einmal auch ein ganz ernstes Wort, was für mein Glaubensleben sehr bestimmend war, viele Jahre, als ich jung zum Glauben kam. Ich kam ja nicht in dem Sinne in einem gläubigen Umfeld zum Glauben. Und Jesus sagte, fürchtet euch nicht vor denen, die euch das irdische Leben nehmen können. Sie können euch darüber hinaus nichts anhaben. Gar nichts. Und dann fährt er aber weiter. Ich will euch sagen, wen ihr fürchten müsst. Fürchtet den, der nicht nur töten kann, sondern auch die Macht hat, in die Hölle zu werfen. Ja, ich sage euch, ihn müsst ihr fürchten. Den allmächtigen Gott müsst ihr fürchten. Menschen können euch nur den Leib töten, dann haben sie keine Handhabe mehr über euer Leben. Aber Gott, der Schöpfer, der hat Handhabe über mein Leben, auch wenn ich gestorben bin. Die drei Männer, Schadrach, Meschach und Abednego, geben Nebukadnezar eine sehr eindrückliche Antwort, muss ich sagen. Sie sagen, unser Gott, dem wir gehorchen, kann uns zwar aus dem glühenden Ofen und aus deiner Gewalt retten. Gott kann das. Wir haben einen wunderbaren, mächtigen Gott, der kann das. Guck, Nebukadnezar, du bist ein kleiner Mann im Vergleich zu Gott. Aber auch wenn er das nicht tut, also wenn er uns nicht rettet, deinen Gott werden wir niemals verehren und das goldene Standbild, das du errichtet hast, werden wir nicht anbeten. Warum taten sie das? Warum verneigten sie sich nicht öffentlich vor dieser Statue? Das wäre eine Sache gewesen von nicht einmal einer Minute und der Nebukadnezar hätte sie in Ruhe gelassen. Und wir alle hätten gesagt, hey Männer, dennoch seid ihr Helden. Wenigstens einmal seid ihr stehen geblieben und das zweite Mal mit dieser massiven Androhung verstehen wir, dass ihr euch verneigt habt. Und wir wissen ja, dass ihr das nicht von Herzen getan habt, sondern einfach, um diesem Druck zu entweichen. Wir könnten auch sagen, ja, und wenn ich das gemacht habe, dann könnte ich ja doch nachher noch besser evangelisieren. Und wenn die mich jetzt umbringen, dann kann ich nicht mehr evangelisieren. Also komme ich verneige mich schnell und Gott weiß, dass ich ihn liebe. Sie haben das nicht getan. Sie haben das nicht getan. Sie wollten einerseits Gott nicht beleidigen und andererseits wollten sie nicht verlieren, was Gott denen verspricht, die ihm treu sind. Treue halten. Sie haben daran gedacht, was Gott ihnen geschenkt hat. Und deshalb müssen wir das wirklich wissen, was wir verlieren können. Bleib mir treu, sagt Jesus. Selbst wenn es dich das Leben kostet. Und ich werde dir als Siegeskranz das ewige Leben geben. Aber die Aufforderung, treu und standhaft zu bleiben, die steht felsenfest von der ersten Seite bis zur letzten in der Bibel. Gott erwartet das von uns. Auch wenn es für uns hart ist. Ich kann es nicht ändern. Leisten wir aus Liebe zu Gott Widerstand, wie Paulus den Thessalonichern sagt. Der Herr richte euer ganzes Denken und Wollen darauf, dass ihr Gott liebt und standhaft zu Jesus haltet. Aus Liebe zu Gott halten wir zu Jesus. Genauso wie ich aus Liebe zu meiner Frau, zu ihr halte und nicht zu einer anderen gehe. Aus Liebe zu Gott bleiben wir standhaft. Gott will unsere ungeteilte Liebe, so wie er uns ganz und gar liebt. Um nochmals zu sagen, die Aufforderung ist klar. Wirf dich nicht vor fremden Göttern nieder und dien ihnen nicht. Denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein leidenschaftlich liebender Gott und erwarte auch von dir ungeteilte Liebe. Wenn sich jemand von mir abwendet, dann bestrafe ich dafür. Man wird immer wieder versuchen, uns zur Toleranz zu zwingen. Aber wir müssen widerstehen und standhaft bleiben. Denn es steht zu viel auf dem Spiel. Doch das gelingt natürlich nicht aus eigener Kraft. Übrigens dieses Lied, sei ein lebendiger Fisch, schwimme gegen den Strom, auf und wage es frisch, Freude und Sieg ist dein Lohn, hat noch eine dritte Strophe. Die heißt nämlich, doch aus eigener Kraft wirst du nie ein lebendiger Fisch. Bitte Gott um Kraft an jedem Tag. Glaub, dass auch in deinem Leben Jesus Sieger ist und du staunst, was er zu tun vermag. Auch Paulus wusste, dass man nicht aus eigener Kraft standhaft bleiben kann. Denn er hatte diesbezüglich genügend erlebt. Deshalb bittet er für die Christen in Kolosse, und ich denke, das ist auch die Bitte für uns. Gott möge euch stärken mit seiner Kraft und göttlichen Macht, damit ihr alles geduldig und standhaft ertragen könnt und ihm, dem Vater, voll Freude dankt. Denn er hat euch befähigt, teilzuhaben am Leben seiner heiligen Engel im Reiche des Lichts. Gott möge uns stärken mit seiner Kraft, mit seiner göttlichen Macht, damit wir alles geduldig und standhaft ertragen. Aus Liebe zu ihm standhaft bleiben. Ich bete mit uns. Vater, mir ist bewusst, dass das, was wir jetzt miteinander angeschaut haben, für uns keine einfache Kost ist. Dass es uns zutiefst bewegt, weil es uns ans Leben gehen kann. Und weil an uns die Frage gestellt wird, ob wir dich wirklich so lieben, dass wir standhaft bleiben wollen. Aber du hast uns so einen Reichtum geschenkt, so viel, das uns erwartet, so eine wunderbare Zukunft, und du hast uns auch die Kraft geschenkt und wirst uns die Kraft schenken, wenn es dann wirklich ernst wird. Hilf, dass wir standhaft bleiben. Wir brauchen deine Kraft. Und hilf, dass wir lernen, auch jetzt, wo es uns noch gut geht, dass wir die Übungen nicht beiseite schieben, die wir brauchen, um gefestigt zu sein, wenn es schwieriger wird. Damit wir das Ziel erreichen, die Herrlichkeit bei dir, die alles überstrahlen wird, was diese Welt je bieten kann. Wir beten dich an und wir bezeugen dir, dass wir glauben, dass du der einzig wahre Gott bist. Wir bezeugen auch gleich mit dem Abendmahl, Herr Jesus, dass wir glauben, dass du für unsere Schuld am Kreuz gestorben bist und auferstanden, und dass man durch den Glauben an dich allein gerettet wird. Wir beten dich an. Amen.